Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora, herzlich willkommen zu Wissenschaft Kontrovers. Heute zum Thema Künstliche Intelligenz oder abgekürzt KI, Erleichterung unseres Lebens oder eine Bedrohung? Passend zum Wissenschaftsjahr 2018, das den Arbeitswelten der Zukunft gewidmet ist. McKinsey prognostiziert bis 2030 den Verlust von 30% aller Jobs weltweit infolge von Automatisierung. Wie kommen wir damit zurecht? Zum einen, während die umfassende und schnelle digitale Analyse von Gesundheitsdaten, Krankheitsdiagnosen und Therapien erleichtert, wird darüber möglicherweise bald der Arzt überflüssig? Über künstliche Intelligenz wollen wir uns in der nächsten Stunde unterhalten und kontrovers das Thema diskutieren. Mein Moderationskollege im Lora-Studio ist Günther Löffelmann, der jetzt die Gäste vorstellt.
Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Studio. Sharad Gandhi, gebürtiger Inder, Physiker, IT-Ingenieur, Technologiephilosoph und lange Zeit im Dienst großer internationaler Konzerne im Elektronikmarketing. Sharad Gandhi ist Mitautor des 2017 erschienenen Buches Artificial Intelligence and You, Künstliche Intelligenz und Du. Das Buch, wer sich dafür interessiert, ist eine sehr kurzweilige Einführung in das Thema und kann bei Amazon als Open Source Quelle heruntergeladen werden. Sharad Gandhi, eine kurze Stellungnahme. Künstliche Intelligenz ist?
Künstliche Intelligenz ist eigentlich die Fähigkeit, von Maschinen Entscheidungen zu treffen. Und die können uns helfen oder vielleicht nicht.
Vielen Dank. Unser zweiter Studiogast ist Arno Kral, Physiker und IT-Journalist, vormals Redakteur bei CT und PC-Magazin, Gründer und derzeit auch stellvertretender Chefredakteur von Tom's Networking Guide. Er ist auch Vorsitzender der Journalistenvereinigung zur Förderung der technisch-wissenschaftlichen Publizistik, kurz TELI. Arno Kral setzt sich ein für Datenschutz und Datensicherheit und gibt der ethischen Seite der Digitalisierung ein Gesicht. Arno Kral, künstliche Intelligenz ist?
Eine Hoffnung der Machthabenden auf noch mehr Macht zum einen, auf der anderen Seite eine Hoffnung für die Menschen, dass genau diese Individuen entmachtet werden, damit vernünftige Entscheidungen die Menschheit leiten.
Vielen Dank und damit zurück an Wolfgang, bitte.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Günther, für die Einführung. Vielen Dank für die Statements. Damit ist das Feld und die Kontroverse gespannt zwischen Vor- und Nachteilen, Möglichkeiten und Risiken. Die erste Frage geht an Sharad Gandhi. Lieber Sharad, die Süddeutsche überraschte vor 2 Tagen im Wirtschaftsteil mit einem Artikel, der hieß, wie Amazon die Warteschlange abschafft. Der erste Supermarkt in Seattle eröffnet, wo es keine Kassen gibt, wo man hineinspaziert, die Sachen, die man haben möchte, mitnimmt, es kassiert keiner ab, es wird abgerechnet, aber auch, wo das Kaufverhalten genau analysiert wird. Das heißt, wo Kameras feststellen, wie ich mich einem Produkt nähere. Die Frage ist, um das Feld zu bereiten, um zu verstehen, was künstliche Intelligenz ist, die Frage ist das reine Automatisierung oder ist das schon künstliche Intelligenz, die in Supermärkten tätig wird?
Ja, ich glaube, die künstliche Intelligenz ist vielleicht eine Kombination von mehreren Sachen. So ganz kurz zu erklären, was ich unter künstlicher Intelligenz verstehe, ist, dass die künstliche Intelligenz beginnt mit einer sehr einfachen Tätigkeit, was die Menschen sowieso machen. Und das ist Lernen. Weil wir sind intelligent, weil wir in der Lage sind, zu lernen aus der Umgebung, aus den Daten, was wir von der Umgebung erfassen. Und aus dieser Information sind wir in der Lage, gewisse Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich der erste Schritt zu Intelligenz. Also wenn man das beherrscht, dann ist man in der Lage zum Planen, zum Reflektieren, zum Probleme zu lösen. Es gibt alle diese Sachen, die man unter Intelligenz versteht. Zuerst kommt Lernen. Also wenn eine Maschine lernen kann, genauso wie ein Mensch. Und dann eine Entscheidung zu treffen, das hat gewaltige Vorteile für Geschäftswelt und auch für andere normale Leute. Weil wenn man Entscheidungen automatisieren kann, das kann man wesentlich also billiger die Entscheidungen
treffen. Jetzt auf dieses Beispiel zurück. Ist hier bereits lernende Intelligenz im Spiel, die versucht, das Käuferverhalten, das Produktionsverhalten von Lebensmitteln zu optimieren? Oder ist das erstmal noch observierende, feststellende Intelligenz? Eine Frage, die vielleicht auch an alle Mitstreiter hier an dem Tisch im Studio geht.
Also bereits in den 90er Jahren haben Firmen wie damals Lidl und Schwarz, heute Lidl, schon daran gearbeitet, an künstlicher Intelligenz, um ihre Verkaufsregale besser zu organisieren. Liegt ein Stück Ware oben, liegt ein Stück unten, liegt was daneben, was dazu passt. Damals war es noch nicht so einfach möglich, diese Auswertung dieser ganzen Erkenntnisse zu machen. Führe ich die Leute links herum im Laden? Führe ich sie rechts herum im Laden? Was platziere ich an der Kasse? Was platziere ich im hinteren Bereich? Diese Daten liegen heute alle vor. Der Erfinder des Tornetzwerkes hat mal gesagt, wenn ich die Nadel im Heuhaufen finden soll, brauche ich erstmal einen Heuhaufen. Und genau das ist das, was auch künstliche Intelligenz braucht. Die braucht eine Unmenge Daten, um überhaupt loslegen zu können mit der Analyse. Und diese Daten werden heute beschafft über unsere Smartphones und über das Kundenverhalten.
Was ist der nächste Schritt dann? Was passiert mit diesen Daten? Wo setzt die selbsttätige Intelligenz ein, wenn wir überhaupt davon sprechen können heutzutage?
Stand heute gibt es diese selbsttätige Intelligenz noch nicht, sondern die künstliche Intelligenz wird heute nur eingesetzt, um bestimmte Probleme zu lösen, sei es Mustererkennung, Bilderkennung, Gesichtsanalyse, Überwachung im öffentlichen Raum. Wenn die Privatsphäre dorthin geht, dass all diese Daten vorenthalten werden, wird es diese Art von künstlicher Intelligenz nicht geben können.
Okay, Sharad, eine weiterführende Frage. Wo gibt es weitere Anwendungsbeispiele von künstlicher Intelligenz? Du hast in deinem Buch sehr viele Beispiele zusammengestellt. Genau.
Also ich werde zuerst mal kommentieren auf diese Sache von Amazon. Es gibt zwei Verhalten, die man begreifen muss. Einmal zuerst zu verstehen, was ist das Kaufverhalten von einem Kunde? Das bedeutet, wie oft schaut er ein gewisses Produkt an? Wann kommt eine Entscheidung? Ist der Käufer praktisch ein bisschen durcheinander und braucht er eine Hilfe? So dieses Verhalten ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, dass man lernen kann. Weil Verhalten ist auch Information, der künstliche Intelligenz wirklich lernen kann und daraus Entscheidungen treffen kann. Die zweite Sache ist Produkte, die eigentlich verkauft sind. Zuerst festzustellen im Voraus, ob ein Produkt verfügbar ist oder nicht oder wann wird neue Bestellungen gemacht etc. Und das ist alles eigentlich kann man automatisieren, wenn man diese Information praktisch als Hilfe nimmt, eine Entscheidung zu treffen.
Günther? Ja, ich wollte nochmal auf diese Grenze zwischen nackter Datenanalyse und künstlicher Intelligenz blicken und euch bitten, die nochmal mit Leben zu füllen und anschaulich zu machen. Wo verläuft diese Grenze? Wann erreichen wir wirklich den Schritt zur künstlichen Intelligenz?
Okay, also ich glaube, Daten braucht man. Ich glaube, Daten ist eigentlich das wichtigste Element für Entscheidungen. Und Daten ist eigentlich die wichtigste Sache für künstliche Intelligenz. So, Daten sind aber nur dann relevant für künstliche Intelligenz, wenn die in einer gewissen großen Stück, also Masse da sind, wie zum Beispiel Millionen von Fällen, daraus man lernen kann. Und aber die Daten müssen auch richtig vorbereitet sein. Die wichtigste Sache ist, es ist nicht, dass Massen von Daten da sind, aber Daten sind eine richtige Form, was eigentlich eine künstliche Intelligenzmaschine nutzen kann.
Gut, aber dann habe ich immer noch erst ein Analysesystem. Was macht künstliche Intelligenz dann aus?
Richtig, also Analysesystem ist eigentlich nicht notwendig. Eine sogenannte, in Englisch sagt man Data Scientist, die sind Leute, die eigentlich verstehen, um eine Entscheidung zu treffen, welche Art von Daten relevant sind. Und dann geht es nur um Ansammlung von solcher Daten, die eigentlich die künstliche Intelligenzmaschine trainiert. Und nach dieser Training ist die Maschine in der Lage, Entscheidungen besser und besser und genauer und schneller zu treffen.
Das heißt jetzt auf das Supermarktbeispiel bezogen, was würde eine solche trainierte künstliche Intelligenz dann optimieren in den Abläufen?
So zum Beispiel, um das Kundenverhalten zu verstehen und zu festzustellen, nehmen wir ein Beispiel, festzustellen, dass ein Kunde durcheinander ist zwischen verschiedenen Produkten und der eventuell Hilfe braucht. Mhm. So da braucht man mehrere Beobachtungen, sagen wir Millionen von Beispielen von Kunden, die eigentlich vor einem Produkt steht. Und wie schaut er das Produkt an, wie ist sein Gesichtsausdruck, etc. etc. Die sind alle Informationen, die eigentlich notwendig sind, um für künstliche Intelligenz um zu entscheiden. Braucht er eine Hilfe? Und normalerweise, wenn jemand Hilfe braucht und kommt ein Helfer, das ist dann ganz richtig. Aber ohne eine Durcheinandersetzung ist das nicht möglich irgendwie, oder ist man nicht gewünscht, dass jemand kommt und hilft.
Letztlich delegieren wir damit ja Entscheidungen, die früher vielleicht der Geschäftsführer dieses Supermarkts getroffen hätte, an ein System, an einen Computer.
Ganz richtig. Genau. Im Prinzip geht es nur darum, künstliche Intelligenz ist in der Lage, gewisse Entscheidungen, die Menschen und vielleicht in manchen Fällen Leute, die viel mehr verdient haben, zu ersetzen mit einer Maschine, der eigentlich diese Entscheidung selber trifft.
Nun ist ja auch immer wieder die Rede von besseren Entscheidungen, aber wer entscheidet denn, wann eine Entscheidung besser ist? Ist sie besser, wenn ihr der Human Factor fehlt?
Also ich würde sagen, es ist besser von der Sicht von der Geschäftsführung. Das bedeutet besser und auch von der Sicht von der Kunde. Also wenn jemand kommt, wenn ich keine Hilfe brauche, dann ist das eine Störung, sagen wir. Mhm. Und wenn ich den richtigen Moment erwische und jemand kommt und hilft, das führt zu einer größeren, sagen wir, Verkaufszahl.
Bevor wir zur Pause kommen, letzte Frage vorher an Arno. Das hört sich ja alles sehr logisch, sehr rational an. Eine Verbesserung der Abläufe. Wo könnten hier Risiken lauern, Gefahren hineinkommen, wo wir sagen könnten, das ist doch nicht ganz richtig, was da passiert?
Das, was wir heute als künstliche Intelligenz wahrnehmen, zum Beispiel unsere Siri oder also die Spracherkennung, die in unsere Smartphones eingebaut ist, das ist noch nicht mit Intelligenz behaftet. Als Physiker habe ich gelernt zu unterscheiden zwischen Daten, Information und Wissen. Daten sind erstmal irgendwelche Zahlen, irgendwelche Werte. Aus denen werden Informationen erst dann, wenn ich denen eine Metrik gebe. Also wenn ich sage, okay, das ist größer oder kleiner als das. Aber Wissen setzt voraus, dass ich vorher ein Modell habe, was denn diese Informationen machen können. Übertragen heißt es, hier auf den Fall Einkaufserlebnis, es gibt die Leute, die gehen einkaufen, weil sie ein Bedürfnis haben. Die wissen vorher schon, was sie haben wollen. Ja? Das Anliegen des Geschäftsführers von dem Laden ist, diesen Menschen dazu zu bringen, mehr zu kaufen, als er eigentlich haben will, damit er als Shopbetreiber mehr Umsatz macht. Dieses Wissen hat der Käufer nicht. Dieses Wissen muss der Geschäftsführer haben und das muss er irgendwie eruieren. Aus dem vorherigen Beispiel, wo lege ich was ins Regal, an welche Stelle, ja. Das mit menschlichen Beobachten zu machen, war früher unmöglich, weil zu teuer. Das kann man heute automatisch beobachten. Man kann Leute verfolgen, wo schauen sie hin und sagen, aha, der hat jetzt die Gummibärchen gekauft, ja, aber er möchte dann vielleicht auch noch was anderes haben, was zu den Gummibärchen dazugehört. Cracker. Ja, ich kann aber nicht in den Kopf von den Menschen reinschauen, aber ich kann ihn beobachten, wohin wendet er seine Aufmerksamkeit, vor welchen Produkten bleibt er stehen, welche sprechen ihn an. Ja, und die möchte ich ihm dann empfehlen.
Okay, gut. Vielen Dank, Arno. Damit kommen wir zur Pause. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Wir machen eine kurze Musikpause und danach geht's gleich weiter mit dem Thema Künstliche Intelligenz, Risiken und Chancen.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Radio Lora, Bürgerradio, Radio München 92.4. Herzlich willkommen zu unserer Sendung über künstliche Intelligenz, Wissenschaft kontrovers, Chancen und Risiken. Unser zweiter Themenblock dazu ist die künstliche Intelligenz als Jobkiller. Dazu kursierte im Dezember Zahlen einer McKinsey-Studie, dass bis 2030 weltweit 30% aller Menschen arbeitslos sind infolge von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Sharad, magst du das kommentieren?
Ja, eigentlich, was die Studie sagt, ist eine sehr gute Studie von McKinsey, sehr ausführlich. Und er sagt, dass zuerst jeder Job besteht aus mehreren Aktivitäten. Und gewisse Aktivitäten werden ersetzt durch Technologie. Und das hat immer so gegeben. Und es kann sein, dass ein Job besteht aus 5 Aktivitäten und vielleicht 2 sind ersetzt durch Technologie. Aber die anderen 3 bleiben. Und es kann sein, dass derjenige, der diesen Job macht, muss vielleicht 3 andere Aktivitäten lernen, die eigentlich anhand von künstlicher Intelligenz gemacht sind. So im Prinzip ist es eine gewisse Umwandlung von der Definition von diesem Job. So, und das ist alles richtig. Ich meine, gewisse Jobs werden schon nicht nur wegfallen, aber die werden verändern. Mhm. Und ich glaube, das ist praktisch jeder von uns, der heute im Berufsleben ist, hat eigentlich während unserer Karriere mehrere neue Aktivitäten gelernt, die durch Internet oder durch Mobilität unterstützt sind. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Und ich glaube, es werden genügend Jobs geben, die eigentlich zu machen sind.
Also grundsätzlich die Marschroute, jeder muss im Leben mehrere Jobs lernen und das möglicherweise in Zukunft beschleunigt. Arno, ist es vorstellbar, dass künstliche Intelligenz auch ein soziales Gewissen hat, dass es Härtefälle abpuffert, dass es Leute auffängt, die aus den Jobs rausfallen und nicht mehr auf die Füße kommen?
Fangen wir mal damit an, was Jobs eigentlich bedeutet. Wenn Job bedeutet, ich brauche eine Existenzgrundlage, also wo ich arbeite, damit ich Geld verdienen kann, dann sehe ich dann keine Gefahr durch künstliche Intelligenz, wenn wir es so halten, wie es Jaron Lanier in seinem Buch mal vorgeschlagen hat. Wenn die Hauptarbeit des Menschen darin besteht, Daten zu liefern, dann ist die soziale Zukunft dann gesichert, wenn er für diese Daten Geld bekommt, die er heute kostenlos abliefert. Ja? Das heißt, je mehr künstliche Intelligenz Routinetätigkeiten von Menschen übernimmt, was per se nichts Schlechtes ist, ja? Wenn eine Maschine Arbeit leistet, eine Dampfmaschine, ein Elektromotor, dann muss das kein Mensch machen. Ja? Das ist für den Menschen gut, weil er dadurch nicht ausgebeutet wird. Heute läuft die Ausbeutung, dass die Daten, die die Menschen liefern, nicht bezahlt werden, von anderen aber dazu benutzt werden, dass sie noch reicher werden. Wenn unser soziales Gefüge weiter bestehen soll und alle Jobs wegoptimiert sind, weil sie maschinierbar sind, weil sie durch künstliche Intelligenz automatisierbar geworden sind, dann sitzen die Leute rum und tun nichts, außer leben, atmen, essen, arbeiten. Der Film Die Matrix hat das mal überspitzt gezeigt. Die Menschen sind dann in einem Tank, wissen gar nicht mehr, dass sie als Existenz, dass sie gar nicht in einer natürlichen Umwelt leben. Mhm. Die kriegen das vorgespiegelt, aber die Maschine holt ihre Lebensenergie aus ihnen raus.
Das ist provokativ.
Mal die Dafür Frage. Werden die Menschen ernährt und mit den Bildern beglückt, die sie gerne sehen würden.
Okay.
Und um diese Bilder zu erkennen, dafür ist künstliche Intelligenz gut.
Mhm. Aber insgesamt ist das Szenario provokativ. Deshalb lade ich euch alle ein, das zu kommentieren und was das für Konsequenzen für das Leben in Deutschland im Jahre 2020 möglicherweise hat.
Also ich bin der Meinung, dass dieser Bild, was gemacht wird überall als Jobkiller, ist eigentlich ein Angstbild und es ist zu extrem.
German Angst? Sind wir da sehr sensibel für?
Ja, kann man sagen, German Angst. Okay. Aber es gibt Ängste überall. Aber ich muss sagen, es gibt sehr, sehr viele Jobs, die werden weitergeben. Zum Beispiel in der gesamten Unterhaltungsbereich. der gesamte Sportbereich, die Trainer, der Personal Trainer. Oder es gibt so sehr viele Jobs für Urlaub, für in Restaurants und Hotelbereich, die sehr viele Verkaufsleute. Es ist nicht, dass die Verkaufsleute ganz wegfallen, die werden andere, mit anderen Fähigkeiten gebildet. Und das gesamte Gesundheitswesen, da sind sehr viele Leute notwendig. Und so, es sind sehr viele Bereiche, die werden nicht so sofort verschwinden. Also die, ich glaube, das ist eine gewisse Angstbild.
Also der Maschinenarzt, den wir am Anfang haben anklingen lassen, der kommt noch nicht.
Der Maschinenarzt wird eine Unterstützer sein. Also ich würde sagen, dass die künstliche Intelligenz generiert einen Expert. Und der Expert ist so wie ein Berater für einen Normalarzt. Ein Normalarzt heute ist in der Lage, gewisse Entscheidungen zu treffen. Gewisse Entscheidungen werden heute sowieso von verschiedenen Geräten getroffen. Zum Beispiel die ganzen Geräte, die da sind, um für MRT und CRT und auch die, solche die Bilder erzeugen. Da gibt eine künstliche Intelligenz einfach eine Hilfestellung, um eine richtige Diagnose zu machen. So, ich will sagen, das sind sehr, sehr viele Rolle, die eigentlich künstliche Intelligenz spielt, ist so wie ein Expert auf der Seite und ein Berater praktisch auf der Seite.
Dass ich einen Assistenten habe, Assistenten, der mich berät. Genau. Günther, du bist in der Gesundheitsbranche. Wie schaut das für dich aus, diese Zukunft?
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe gar nicht so sehr, um das Wort German Angst nochmal aufzugreifen, gar nicht so sehr Angst davor, dass sich künstliche Intelligenz als Jobkiller erweisen könnte, weil damit mussten wir auch bei anderen Technologien leben. Ich finde, brisant wird die ganze Geschichte dann, wenn wir Entscheidungen zunehmend an die künstliche Intelligenz delegieren. Heute sagen wir beispielsweise noch, du hast das da auf das Thema Medizin angesprochen, eine gute Entscheidung setzt sich zusammen. Ein Drittel aus klinischer Evidenz, da sind wir bei den Daten und die auch von Algorithmen ausgewertet werden. Zu einem weiteren Drittel von der Erfahrung des Arztes und zu einem letzten Drittel von Präferenzen, die der Patient mitbringt. Und ich frage mich jetzt, kann man Erfahrung des Arztes, kann man Präferenzen an einen Algorithmus delegieren, kann man dem zumuten, es ihm überlassen oder ist er dazu überhaupt in der Lage, technologisch gesehen, präferenzsensitive Entscheidungen zu fällen, Präferenzen einen erweiterten Kontext bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen?
Mhm. Ja, Sharad?
Ja, ich sehe das so, dass die Entscheidungen werden in alle kritischen Fälle werden schon von einem Mensch getroffen. Wie gesagt, eine künstliche Intelligenz ist eine Expert auf der Seite. Und es ist aber teilweise eine menschliche Schwäche, würde ich sagen, wenn wir sehen, dass ein Gerät in der Lage ist, gewisse Entscheidungen zu treffen und die sind immer wieder richtig oder die kann man vertrauen, dann neigt ein Mensch normalerweise, diese Entscheidungen abzugeben. An eine Maschine. Und in so einer Situation natürlich ist, dann kommt man natürlich in gewisse Gefahr, wenn eine Maschine eine falsche Entscheidung trifft und da kein Mensch da ist, der praktisch zusätzlich diese mitentscheidet.
Ja.
Aber insgesamt ist es so, dass in meisten Situationen werden die Maschinen praktisch eine Entscheidung treffen, wie als Hilfestellung.
Okay. Wir hatten vor kurzem ja erst den Fall bei Lufthansa, wo man die Airline kritisierte, dass sie infolge der Air Berlin-Pleite ihre Preise so stark erhöht hat. Und Lufthansa hat sich darauf hinausgeredet, dass dahinter ein Algorithmus gestanden hätte, der dazu führte, dass automatisiert Preise angeboten wurden, die an der Grenze zum Wucher waren oder darüber. Jetzt weiß ich nicht, ob es nicht einfach eine faule Ausrede ist, aber sind wir dann nicht dabei, sind wir da nicht auf dem Weg, wo sich der Mensch aus der Oberhoheit über Entscheidungen zurückzieht, Verantwortung an den Algorithmus delegiert und wir dann das Nachsehen haben?
Und das Gleiche haben wir ja zum Beispiel bei Börsenkursen, die explodieren, weil die Algorithmen praktisch von einem Virus, einem Hype befallen werden. Arno, letzte Frage an dich vor der Pause. Du bist ja unser Zweifler. Wie siehst du das? Wo liegen da die Risiken?
Algorithmen sind nach wie vor kleine Programme, die sind von Menschen programmiert und die haben eine gewisse Intention gehabt. Beispiel Lufthansa, hier war das Ziel, wie bei allen Sales-Systemen, den Profit für die Lufthansa zu optimieren. Was ist passiert? Air Berlin ist weggefallen, es sind keine, Mitbewerber war weg. Ja, es war eine andere Datenlage da, der Algorithmus war aber noch der gleiche. Und dieser Algorithmus ist programmiert worden für Gewinnoptimierung für die Lufthansa, nicht für Ethik oder Moral. Ja, man hat diese Chance mitgenommen, hat dann gesehen, aha, das kommt vielleicht bei den Menschen schlecht an, wenn ich jetzt die Preise hochziehe. Und man wird dort natürlich dafür sorgen, dass in den nächsten Algorithmus diese Zufriedenheit des Kunden eingepflegt wird. Ja. Schlecht ist daran nur gewesen, dass dieser Algorithmus, mit der die Lufthansa die Ticketpreise bestimmt hat, nicht vorbereitet war für den Fall, dass ein großer Mitbewerber aussteigt.
Gut, damit machen wir eine kurze Pause und danach geht's dann gleich weiter mit künstlicher Intelligenz, Chancen und Risiken.
LoRa München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Radio LoRa München 92.4, Wissenschaft kontrovers mit dem Thema Künstliche Intelligenz, Chancen und Risiken. Wir haben festgestellt, dass Künstliche Intelligenz Assistenzsysteme sind, die den Menschen helfen, aber es bestehen Gefahren, dass das aus der Spur gerät, dass es nicht immer handelbar ist. Die Frage an Sharad Gandhi, dem Buchautor über Künstliche Intelligenz: Wie wirkt sich Künstliche Intelligenz auf den Verkehr aus, auf automatische Fahrsysteme? Können wir dem vertrauen, wenn das irgendwann kommt? Oder gibt es dort Risiken, Probleme für uns, deren wir uns bewusst sein sollten?
Wie jeder Mensch, der lernt zum Fahren, Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, eine gut gelernte künstliche Intelligenz-System ist schon in der Lage, meiste Situationen zu beherrschen. Und da sagt der Gründer von Tesla, der Elon Musk, sagt, dass ein Auto, die gesamte Tesla-Autos, wenn die 10 Milliarden Miles oder Kilometer gefahren sind, dann ist diese Algorithmen 10-mal sicherer als ein Mensch. Was es bedeutet, ist eigentlich, das Training ist sehr, sehr wichtig. Die künstliche Intelligenz lernt nur von Erfahrungen. So, wenn es so weit ist, und das ist noch nicht so weit, dann, ich glaube, selbstfahrendes Auto eine Realität wird. Mhm. Und wird vertraut von mehr und mehr Leute. Aber genauso wie ein Mensch, künstliche Intelligenz, kann auch ab und zu mal Fehler machen. Yeah. Es ist nur wichtig, festzustellen, wann macht die künstliche Intelligenz wesentlich weniger Fehler als ein durchschnittlicher Fahrer.
Ich hörte gestern einen Warnruf im Radio, dass wenn bei automatischen Fahrsystemen nur für einen Bruchteil der Sekunde das System ausfällt, der Fahrer übernehmen muss, dass er möglicherweise darauf nicht mehr vorbereitet ist. Arno, wie sieht das aus deiner Perspektive aus? Automatisches Fahren, Probleme damit überhaupt, dass künstliche Intelligenz Sicherheitssysteme leitet und dirigiert.
Hinter dem Wunsch nach automatisiertem Fahren steckt, ich erinnere an den Slogan von BMW, aus Freude am Fahren, eben nicht mehr der Spaß des Fahrers, der das Auto lenkt, sondern die Transportaufgabe, die da optimiert werden soll. In Deutschland, glaube ich, sind 9 von 10 Fahrten, sitzt eine Person im Auto, obwohl 5 reinpassen würden. Das ist volkswirtschaftlicher Unfug. Ich kann also die Industrie verstehen, wenn sie Lösungen anbieten will, die das Fahren automatisiert, damit die Verantwortung von dem einzelnen Menschen, nicht um die Verantwortung des einzelnen Fahrers wegzunehmen, sondern um eine betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Optimierung herbeizuführen. Dabei wird der Faktor Spaß allerdings unter den Tisch fallen. Der Faktor Spaß ist aber relativ, wenn ich ihn dafür mit CO2 bezahle. Ja, das ist neu in der heutigen Diskussion, deswegen ist der Slogan aus Freude am Fahren heute nicht mehr ganz so zugkräftig. Die Chancen für das autonome Fahren sind, die Transportaufgaben so schlank wie möglich hinzukriegen. Die Gefahren dabei sind, dass wir noch mehr Daten hergeben müssen, nämlich wo halten wir an, wo sind wir hingefahren, wann sind wir wohin gefahren, haben wir jemand mitgenommen, die Leute haben ja Smartphones dabei, das kann man korrelieren, diese Daten. Das ist der Preis, den ich dafür bezahlen muss, wenn ein solches System tatsächlich weltweit greifen soll.
Okay, wir setzen das mal fort, diesen Gedanken. Günther, im Vorgespräch gestern erzählten wir ein wenig über China, über die Social Credits, dass die Chinesen, ob sie wollen oder nicht, ganz viele Daten abliefern, um ein digitales Profil ihrer selbst zu liefern, ob sie verlässliche Staatsbürger sind oder nicht. Ist das noch, um auf das ethische Thema auch zu kommen, noch ethisch?
Das ist wahrscheinlich eine Frage, wie jeder für sich Ethik definiert. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Aus meiner Sicht ist es absolut nicht wünschenswert, weil solche Dinge aus meiner Sicht sehr leicht in einen Totalitarismus münden. Ich habe zum Thema Privacy noch ein anderes Beispiel gefunden. Da hat eine kanadische oder eine australische Forschergruppe Datingportale nach Porträts von homosexuellen Menschen untersucht, diese Porträts eingescannt und dann einen Algorithmus dahinter gelegt, um der Maschine die Aufgabe zu stellen, ist ein anderes Porträt von einem Menschen, ist dieser Mensch dann homosexuell, ja oder nein? Und der Algorithmus war mit einer erstaunlich hohen Sensitivität in der Lage, zwischen homo- und heterosexuellen Menschen zu unterscheiden. Auch das sind für mich Entwicklungen, die bedenklich sind, weil sie Fragen aufwerfen, die man im Dritten Reich auch diskutiert hat. Kann man an der Physiognomie eines Menschen auf seinen Charakter, auf seine Herkunft, auf seine Neigungen schließen. Und das ist aus meiner Sicht nicht wünschenswert. Mhm.
Charat, du hattest bedeutungsvoll genickt, als wir vorhin von den kulturellen Unterschieden sprachen. Ist das möglicherweise ein rein abendländisches Thema, dass wir möglicherweise manchmal zu ethisch sind, wo die Chinesen sich gar nicht dran stören? Wie schaut das aus deiner vielleicht indischen Mentalität und Brille aus, dieses ethische Thema? Auch verbunden mit dem alten, zum dritten Mal jetzt gesagt, German Angst.
Ich sehe das eigentlich, die Ethik ist ein kulturelles Thema. Jede Kultur hat eine andere Definition von was gut und nicht so gut ist oder gut oder schlecht. Im Prinzip ist Ethik eine Unterscheidung zwischen was man als gut und schlecht bezeichnet. Und heute braucht man nur in verschiedenen Kulturen zu schauen, die Unterschiede sind so gewaltig. Also in einer chinesischen Kultur oder indischen Kultur oder islamischen Kultur, was als gut und schlecht gilt, ist so unterschiedlich. Und ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr schwierig ist, so eine einheitliche, sagen wir,
eine globale Ethikkarte, ne?
Genau, eine globale Ethikkarte zu finden. So, ich bin der Meinung, dass wenn ein System, sagen wir, in westlicher Welt entwickelt ist, wird es nach die ethische oder kann man nach die westliche ethische Werte einbauen. Und wenn in eine Maschine in China hergestellt ist, der wird nach einer chinesischen. Und ich bin der Meinung, das wird immer so sein. Es ist nur Das Problem ist, kommt nur, wenn die Produkte oder wenn diese künstliche Intelligenz globalere, sagen wir, Bedeutung hat. Dann ist es schwierig, eine kulturelle Welt von einer Kultur in andere zu übersetzen.
Grundsätzlich wäre es aus deiner Sicht, Sharad, möglich, einem Algorithmus, einer künstlichen Intelligenz, ethische Werte mit auf den Weg zu geben?
Ich bin der Meinung, das ist möglich, aber im Moment ist keine Priorität für große Firmen, die eigentlich heute künstliche Intelligenzsysteme bauen, dass die Maschine so zu trainieren. Weil im Prinzip laut ethischer Werte können wir schon definieren, wenn diese Indikationen da sind, also das ist praktisch, wenn in der Information oder Daten, die ich bekomme, wenn diese Faktoren da sind, dann ist es gut. Und wenn die nicht da sind, ist es schlecht oder so, kann man das sehr gut definieren. Aber das braucht wieder gesagt, ethische Werte sind gelernt. Mhm. Wir lernen unsere ethische Werte in unserer Kindheit und später entwickeln wir ein paar von unseren eigenen. Aber ohne zu lernen, kann niemand ein Wertsystem aufbauen.
Ich würd gerne noch eins draufsetzen. Wie ist es mit Leidenschaft, mit Empathie? Ist vorstellbar, dass zwei künstliche Intelligenzen miteinander das Schmusen anfangen?
Es ist möglich. Ich meine, im Prinzip, wenn die Leidenschaft entwickeln, oder wieder, wie ist der Leidenschaft definiert? Ist auch wieder unterschiedlich.
Ne? Steckt das Wort Leid drin.
Leid drin, genau.
Wir bleiben bei den Visionen, Arno. Ein besseres Leben, eine bessere Liebe, eine bessere Völkerverständigung, Weltfrieden, möglicherweise durch eine mehr ethisch gesteuerte künstliche Intelligenz. Was würdest du als Zweifler dazu sagen wollen?
Drei Worte in einem. Als Student war ich mal mit der Tochter eines Bundesfinanzrichters liiert und habe, damals ging es gerade mit den Personal Computern los, mit ihm die Frage diskutiert, ob man denn nicht alle Gesetze und bereits getroffenen Urteile in eine große Datenbank packen könnte, sodass, wenn ein neuer Fall auftritt, dann vollkommen gerecht entschieden werden kann von einer Maschine, die auf all dieses Wissen zugreifen kann, all diese Musterfälle kennt. Dann haben die Antwort, nein, das ist zwar möglich, sowas in die Datenbank reinzupacken, aber am Ende muss immer noch ein Richter nach seinem Gutdünken entscheiden. Meine Vision wäre schon, dass künstliche Intelligenz für gerechte Entscheidungen sorgt, indem sie das die persönlichen Neigungen des Entscheiders eliminiert.
Eine Versachlichung quasi.
Eine Versachlichung. Wie viele Schüler haben schlechte Noten, weil sie mit dem Lehrer nicht zurechtkommen, ja, obwohl sie gute Leistungen hätten? Das wäre die Chance, das rede ich mal pro künstliche Intelligenz, diese Willkür von menschlichen Entscheidungen aus dem ganzen System rauszunehmen. Kann ich dann auch noch universell übersetzen von jeder Sprache in jede Sprache und komme ich vielleicht eine Stufe weiter, dass ich auch kulturelle Denkansätze ineinander übersetzen kann, dann komme ich vielleicht mal von der Nationalstaatlichkeit weg oder vom Blockdenken weg. Dann hätte ich eine Weltgemeinschaft, die sich darauf verlassen kann, dass jede Entscheidung getroffen wird, eine gerechte ist, auf Basis aller, die vorher gemacht worden sind. Nur, dass es solche Nationalstaaten gibt in den Grenzen, wie sie heute sind, das ist in der Regel die Folge von nicht gerechten Entscheidungen, von Eroberungen. Dieses Rad kann ich nicht zurückdrehen. Ich sehe in der künstlichen Intelligenz tatsächlich eine Möglichkeit, diese Gerechtigkeit herzustellen weltweit. Aber es fehlt der politische Wille dafür, weil dann müssten diese Maschinen, die die künstliche Intelligenz haben, in öffentlicher Hand sein und nicht in privater.
Okay, damit machen wir jetzt nochmal einen Schnitt, eine kurze Musikpause und wir schließen an mit der letzten Runde zum Thema künstliche Intelligenz, Risiken und Chancen.
LoRa München, das freie Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Bürgerradio LoRa 92,4 München, künstliche Intelligenz, Chancen und Risiken. Wir sind in der Endrunde und fragen uns, wo stehen wir mit der künstlichen Intelligenz? Neulich in einer Veranstaltung Presseclub ist das mit einem Marathonlauf verglichen worden. Wir haben erst ein paar Meter hinter uns und die größte Distanz liegt noch vor uns. Sharad, wie siehst du das? Wo stehen wir auf dem Weg zwischen Narrow Intelligence und Super Intelligence?
Also nur kurz zu beschreiben, was wir darunter verstehen. The Narrow Intelligence ist, was heute meiste künstliche Intelligenzsysteme leisten. Das ist, die sind in der Lage, nur einen ganz schmalen, kleinen Bereich zu beherrschen. Das bedeutet, eine Maschine, die kann Gesicht erkennen, die kann eventuell nicht eine Stimme erkennen. So, die sind alle unterschiedliche Leistungen. Und jeder ist trainiert nur für seinen, sagen wir, Spezialbereich. Und natürlich kann man diese alle kombinieren, ein Netzwerk bauen aus diesen verschiedenen, um das noch irgendwie eine breitere oder größere Intelligenz zu bauen. Aber es wird so gedacht heute, dass um eine Art von menschlicher Intelligenz, wir sind in der Lage, unsere Intelligenz an so viele verschiedene Themen und Bereiche zu nutzen. Und das ist ganz anders. Das funktioniert ganz anders als eigentlich eine klassische Narrow Intelligence. Mhm. Und unsere Art von Intelligenz heißt General Intelligence, allgemein. Und um das zu erreichen, das weiß man nicht. Jeder hat eine unterschiedliche Schätzung, aber sagen wir, bis Mitte dieses Jahr 1000, also yeah, bis 2050, wird es ungefähr
Jahrhundert oder Jahrtausend? Jahrhundert, 2050, okay. 2050. Mhm. Was wäre deine Prognose? Wo stehen wir bei diesem Marathonlauf zur Mitte des Jahrhunderts, 2050?
Oh, wir sind ganz am Anfang.
Ich meine, muss jetzt, man so verstehen, aber 2050 immer noch?
2050 nicht, aber wir sind diese ganze künstliche Intelligenz heute ist basiert auf einer bestimmten Technologie, die heißt Deep Learning. Und Deep Learning ist in der Lage, uns praktisch diese Narrow Intelligence zu geben. Aber ich bin der Meinung, dass um diesen nächsten Schritt, sagen wir, eine General Intelligence ist, wenn eine Maschine ist in der Lage, ungefähr das gleiche Niveau von Intelligenz als ein durchschnittlicher Mensch zu erreichen. Da braucht man ganz andere Lernmethoden, ganz andere Technik, die werden noch entwickelt. Und ich muss sagen, da sind wir ganz am Anfang. Und es werden dauernd neue Forschungen gemacht in verschiedenen Lernmethoden. Und nur ein Beispiel zu geben, es gibt diese Maschine von Google, der war in der Lage, jetzt vor letztes paar Monaten, ein Schachprogramm innerhalb von 4 Stunden selber zu lernen. Die Maschine heißt AlphaZero von Google. Und der war in der Lage, innerhalb von 4 Stunden das Schachprogramm so gut zu lernen.
Welches Programm? Das Chartprogramm?
Schachprogramm.
Okay.
Der heißt Stockfish. Es gibt eine Maschine, der heißt Stockfish, also ein Computer. Der ist heute der beste Schachcomputer in der Welt.
Okay.
Ist besser als jeder andere Mensch auch. Mhm. Und dieser AlphaZero war in der Lage, diese Schachcomputer 100 aus 100 Mal zu gewinnen. Und das bedeutet, es gibt neue Lernmethoden. Und da wissen wir nicht, wie das alles weitergeht. Aber ich bin der Meinung, um General Intelligence zu schaffen, braucht man neue Methoden, wo die Maschine ohne vorgegebene Daten selber lernen kann. Und dann die Frage ist, wenn die General Intelligence erreicht ist, was ist die nächste Stufe? Und das heißt Super Intelligence. Und die Super Intelligence ist, wenn eine Maschine größere Leistung bringt oder Fähigkeit bringt als ein Mensch. Und was dann passiert, ist schwer zu voraussehen.
Aber welchen Platz hat ein Mensch noch in so einer Rechnerumgebung?
Das ist genau die Frage. Ich meine, wie wir Menschen gehen nicht so gut um mit Tieren mit weniger Intelligenz. So wie wird so eine Maschine mit uns umgehen? Und das ist eigentlich eine gute Frage.
Arno? Ich würde sagen, das Bild mit dem Marathonlauf, bei dem wir erst am Anfang stehen, hinkt dahingehend, als dass ein Marathonlauf eine gewisse Länge hat und ein Ziel hat. Das, was wir hier machen, müssen wir besser mit einem Hefeteig vergleichen. Wir haben das Mehl, wir haben die Hefe reingetan, wir haben das Wasser reingetan, haben das umgerührt und jetzt geht das. Die meisten Menschen haben keine Vorstellung von exponentiellem Wachstum. Beim Hefeteig findet aber genau das statt. Jedes teilt sich nochmal, es verdoppelt sich jedes Mal. Wir sind am Anfang von diesem Hefeteig und wie im Hefeteig bilden sich da drin Blasen und in diesen Räumen kann vielleicht was Neues entstehen. Ja, die Intelligenz, die wir haben, hat das Wort nicht verdient, das Wort Intelligenz nicht verdient, weil eine Gesichtserkennung ist eine Gesichtserkennung, eine Spracherkennung ist eine Spracherkennung. Eine Routenoptimierung für ein Flottenmanagement ist eine Routenoptimierung für ein Flottenmanagement. Erst wenn die Maschine in der Lage ist, solche Teilaspekte der künstlichen Intelligenz von alleine zu kombinieren, so wie es ein Kind macht, das sieht eine Brustwarze und weiß, da kommt Milch raus. Ja? So wird auch das menschliche Auge trainiert. Ja? Auf was ist rund? Was unterscheidet sich farblich von dem Hintergrund? Das macht das Auge des Kindes ganz alleine und die Assoziation zu, da ist eine Nahrungsquelle, ja, muss dem Kind auch nicht beigebracht werden. Wenn wir das übertragen auf Maschinen, ja, wir haben verschiedene Inseln, wo sie was können, aber wer macht die Vernetzung von diesen Erkenntnissen? Und sind wir danach noch in der Lage, die Entscheidung, die Maschine dann getroffen hat, überhaupt noch nachzuvollziehen?
Also die Verselbstständigung.
Letztes Wort dazu, das ist die Gefahr bei der künstlichen Intelligenz, wenn ich dieses Analogon Hefeteig hernehme. Wenn kein Mehl da mehr ist, kommt das Wachstum zum Erliegen. Das Mehl in diesem Bild für die künstliche Intelligenz ist die verfügbare Elektrizität, die wir haben, weil Computer brauchen Strom. Und irgendwann werden solche Computer in Konkurrenz zu den menschlichen Bedürfnissen treten. Und da müssen wir aufpassen.
Bei allen Vorteilen, Charat, es gibt anscheinend auch Nachteile, eben dass sich das verselbstständigt. Was würdest du als Optimist und Vertreter dieser Technologie dazu sagen?
Ich glaube, der erste Punkt, ganz am Anfang erwähnt hatte, werde ich nochmal holen. Natürlich, die künstliche Intelligenz ist wesentlich weniger fähig als ein Mensch. Also Mensch, die Intelligenzfähigkeit von Mensch ist unglaublich. Also das ist vielleicht, werde ich sagen, vielleicht das auch unerreichbar. Aber der wichtigste Grund, warum künstliche Intelligenz so ein großes Thema geworden ist in der Geschäftsleben, ist, weil nur durch diese Fähigkeit, gewisse Sachen zu erkennen, ist man in der Lage, riesige Vorteile für Geschäft zu bringen. So, das muss man nicht vergessen. Das ist irgendwie sehr, sehr wichtig. Die andere Sache, was ich sehe, ist, wir haben eigentlich mehrere sogenannte gefährliche Technologie heute. Also ganze Biotech-Welt oder die ganze Kernkraft. Die sind alle gefährliche Technologien, die wir schon seit ein paar Jahren haben. Und wir sind bis jetzt in der Lage, damit umzugehen, dass es nicht so große Schaden bringt, also bis jetzt relativ wenig. Und ich bin der Meinung, dass wir als Menschen doch in der Lage sind, dass wir diese Technologie auch beherrschen. Wir werden gewisse Kontrolle, gewisse Möglichkeiten schaffen, damit es nicht so viel Schaden einführt.
Wie wir ja grundsätzlich bisher in der Geschichte des Menschen alle technologischen, disruptiven Entwicklungen, die alles auf den Kopf gestellt haben, beherrscht haben. Wir kommen zum Schluss mit einer Frage an euch alle drei an diesem Tisch. Mit einem Ja oder Nein und einer kurzen Begründung. Wird künstliche Intelligenz jemals eine Mona Lisa erschaffen können oder einen goethischen Faust schreiben können? Ja oder Nein? Mit einem Satz Begründung, bitte.
Ja, ich werde sagen, weil Mona Lisa ist im Prinzip, wenn man so Kombination sieht von einer kreativen Arbeit plus eine, sagen wir, Implementierung von dieser kreativen Denken in einem Bild. Und ich bin der Meinung, dass wenn eine Maschine in der Lage ist, diese General Intelligence Ebene zu erreichen, dann ist er auch in der Lage, gewisse Kreativität reinzubringen. Ich werde sagen, die Kreativität kann eventuell ganz anders sein als ein Mensch. Genauso Kreativität in einer chinesischen Kultur ist ganz anders als in einer westlichen Kultur. Deswegen kann es eine ganz andere Art von Kreativität sein, aber möglich ist das schon.
Okay, Arno?
Sicherlich wird ein künstliches Intelligenzsystem eine Mona Lisa schaffen können, die heute ja von der Kunstwelt als schön erachtet wird. Nur, wer sagt denn, was schön ist? Mhm. Ja, die Befürchtung ist, wenn ein Algorithmus optimiert, dann kann halt diese Maschine immer nur Mona Lisas malen.
Okay.
Und nichts anderes, ja, weil wir mal gesagt haben, das ist das Optimum. Und warum sollte denn eine Maschine etwas anderes machen als ein Optimum?
Kunst erst ist, wenn, ja, danke schön, Arno.
Erst wenn wir in dieser künstlichen Intelligenz erlauben, verschiedene Rollen zu spielen, kann was Verschiedenes dabei rauskommen. Dann stellt sich die Frage, kann ein Computer schizophren werden?
Mhm. Günther, von dir stammte die Frage. Magst du das auch noch kurz beantworten?
Ich weiß nicht, ob der Computer dazu in der Lage sein wird. Ich frage mich aber, ob künstliche Intelligenzen in einen evolutiven Prozess eintreten können, sich selber weiterentwickeln können, was dann die Umgebungsbedingungen sind, anhand deren die Evolution auf ihre Tauglichkeit geprüft werden kann, sich weiterentwickeln kann. Und ich bezweifle, dass ich dann in so einer Parallelwelt leben möchte.
Okay, das war der Abschluss zu unserer heutigen Sendung Künstliche Intelligenz. Wir bedanken uns bei den Gästen, bei der Technik, bei Marius und sehen und hören uns wieder bei der nächsten Sendung Wissenschaft kontrovers am 7. Juni um 20 Uhr mit dem Thema Grenzen des Individualismus. Leiden wir vielleicht unter zu viel Freiheit? Fragezeichen.